Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist ja zu Kabelbränden gekommen. Dadurch ist der Zugverkehr in einigen Regionen in Deutschland eingeschränkt.
Die Kabelbrände, von denen ein Sprecher der Deutschen Bahn spricht, waren möglicherweise ein gut koordinierter Anschlag. An 12 Orten gleichzeitig wurden letzte Nacht die Signalanlagen an den Gleisen lahmgelegt. Zehntausende Bahnfahrer hatten Probleme. Ermittler halten es für gut möglich, dass das Linksextremisten waren. Damit beginnt das Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Leipzig, Dresden, Berlin, Hamburg, Köln und Dortmund. Das sind einige der Städte, in denen es in der Nacht Feuer gab. Vor allem in den Schächten neben der Strecke, in denen die Kabel verlegt sind. Damit funktionierten dann die Signale für die Züge nicht. Für einige Bahnfahrer wie diese hier in Leipzig ging erstmal gar nichts mehr.
Wir wissen gar nichts. Ja? Wir wissen einfach nicht. Wir wollen nach Berlin.
Ja, ich habe einen Besprechungstermin in Dresden. Also ich weiß auch nicht, wie ich das mache.
Im Prinzip ist der Tag futsch.
In Berlin fuhren die S-Bahnen erstmal nicht. In Norddeutschland waren die Regionalbahnen zwischen Hamburg und Lübeck betroffen. Und in Nordrhein-Westfalen mussten auch viele Fernzüge umgeleitet werden und hatten dadurch Verspätung. Einige Verbindungen laufen wieder nach Plan. Bei anderen könnte es länger Probleme geben wegen der Ermittlungen der Polizei, sagt der Bahnsprecher.
Diese behördlichen Ermittlungen müssen wir natürlich erst abwarten, bevor wir dann mit Hochdruck an die Beseitigung der Schäden gehen.
Wer hinter den Brandanschlägen steckt, das ist noch nicht geklärt. Ein Sprecher der Bundespolizei hält es aber für offensichtlich, dass es eine koordinierte Aktion war.
Man sieht also schon diese hohe kriminelle Energie, die auch das operative Abwehrzentrum jetzt mit ins Boot geholt hat. Das heißt also, die weiteren Ermittlungen werden auch durch diese Stelle geführt.
Das operative Abwehrzentrum in Sachsen, das ist für Extremismus und politische Straftaten zuständig. Eine Spur haben Ermittler durch ein Bekennerschreiben bekommen. Das wurde auf einer linken Plattform im Netz veröffentlicht. Darin heißt es, dass die Brandanschläge auf die Bahn eine Störung vor dem G20-Gipfel in Hamburg sein sollen. Mit den Bahnstrecken sollten die, Zitat, Nervensysteme des Kapitalismus getroffen werden. Das würde den Verdacht, dass es Linksextremisten waren, stützen. Ob das Schreiben echt ist, steht allerdings noch nicht fest. Auf der Online-Plattform kann jeder etwas posten. Es gab auf der Seite auch schon gefälschte Bekennerschreiben. Der G20-Gipfel in Hamburg findet übernächste Woche statt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte heute, dass sie mit Protesten leben kann, solange sie friedlich sind.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auch im Netz wird über die Brandanschläge auf die Deutsche Bahn diskutiert. Daniela Wallace fragt auf Facebook mit Blick auf den G20-Gipfel, ist das vielleicht eine Generalprobe für Hamburg? Gerhard Hoffacker geht es um die Bewertung der Brandstiftung. In anderen Staaten würde so etwas als terroristischer Anschlag bezeichnet und somit vollkommen richtig eingeordnet. Wo bleiben die entsprechenden Aufschreie der Politiker und Medien nach harten Konsequenzen? Ach ja, sind ja vermutlich Anschläge von links. Stefan Friedrich kritisiert die mutmaßlichen Täter. Er fragt, wie sorge ich dafür, damit sich möglichst keiner mit meinen politischen Ansichten identifiziert? Ich lege bundesweit den Berufsverkehr lahm. Diese Knallchargen kapieren es einfach nicht, dass sie damit ihre Gegner unterstützen. Ein gutes Beispiel, dass Gewaltbereitschaft und Dummheit wohl nah beieinander liegen. Johannes Reinhardt spricht von Idioten, denen mal jemand erklären sollte, dass sie Menschenleben gefährden und dass sie auch dafür sorgen, dass viele Menschen nicht zu den G20-Demos fahren können, um friedlich zu demonstrieren. Und Anna König schreibt ironisch, da ärgert der Trump sich aber wirklich zu Tode, dass die Pendler hier länger zur Arbeit brauchen.
Was sonst noch wichtig war?
Im Krieg in Syrien fliegen verschiedene Armeen Luftangriffe. Wer wen genau bekämpft, ist nicht immer leicht zu unterscheiden. Die US-Armee hat jetzt ein Flugzeug der syrischen Luftwaffe abgeschossen und damit Streit mit Russland provoziert. Nach Angaben der USA flog der syrische Bomber gestern Luftangriffe auf eine bewaffnete Gruppe, die zur Opposition gegen Präsident Bashar al-Assad gehört. Diese Gruppe wird von den USA unterstützt. Die US-Armee sagt, dass sie das Flugzeug deswegen abgeschossen hat. Nach Darstellung der syrischen Armee sollte das Flugzeug nicht Oppositionstruppen, sondern die Terrorgruppe IS angreifen. Syriens Verbündeter Russland hat reagiert und die Absprachen mit den USA erstmal beendet. Die sollten bisher verhindern, dass die beiden Großmächte sich in Syrien in die Quere kommen. Und das russische Verteidigungsministerium hat den USA gedroht. Von jetzt an würden alle Flugzeuge über Syrien als mögliche Ziele betrachtet.
Today we are launching the negotiations on the orderly withdrawal of UK from the EU.
Die offiziellen Verhandlungen mit Großbritannien über den Austritt aus der EU, die konnte Michel Barnier heute verkünden. Der Franzose führt diese Verhandlungen für die EU und hat sich dafür in Brüssel mit dem britischen Minister David Davis getroffen. Der sagte, dass er sehr zuversichtlich ist, dass der Brexit gut über die Bühne gehen wird. Aus Davis Sicht gibt es trotz des geplanten Abschieds mehr Verbindendes als Trennendes zwischen Großbritannien und der EU.
There's more that unites us than that divides us.
Die EU besteht darauf, dass erstmal alle Probleme des Brexits geklärt werden. Vor allem, wie viel des zugesagten Geldes Großbritannien noch zahlen muss, welche Rechte EU-Bürger im Königreich haben werden und wie der Grenzverkehr zwischen Irland und Nordirland geregelt wird. Erst wenn das alles klar ist, will die EU mit der britischen Regierung über ein neues Handelsabkommen sprechen. In Großbritannien waren die Brexit-Verhandlungen heute wieder einmal nur ein Nebenthema. In London hat es ein weiteres Mal einen Angriff mit einem Lieferwagen gegeben, der in eine Menschenmenge gesteuert wurde. Diesmal waren die Opfer alle Muslime, die kurz nach Mitternacht von einer Moschee kamen, nach dem Ramadan-Fastenbrechen. Ein Mann kam ums Leben, 10 andere wurden verletzt. Ein Sprecher der Londoner Polizei sagt, dass der Fall wie ein Terroranschlag behandelt wird.
This is being treated as a terrorist attack. And the Counter-Terrorism Command is investigating.
Der Angreifer konnte festgenommen werden. Augenzeugen sagen, dass er gerufen hat, dass er Muslime töten will. Bekannt war der 48-Jährige der Polizei bisher nicht. Die britische Premierministerin Theresa May sieht den Angriff als Beleg dafür, dass Extremismus und Hass viele Formen haben und dass die alle bekämpft werden müssen, egal wer dahinter steckt.
It is a reminder that terrorism, extremism and hatred take many forms and our determination to tackle them must be the same, whoever is responsible.
Die britische Regierung will in den nächsten Wochen Moscheen besonders schützen. Getrauert wurde in London und in ganz Großbritannien heute auch nochmal um die Opfer des Hochhausbrands letzte Woche. Die Polizei in London geht inzwischen davon aus, dass 79 Menschen im Grand Fall Tower ums Leben gekommen sind. Dazu zählt sie auch alle, die vermisst gemeldet wurden und während des Brands in dem Gebäude waren. Ermittelt wird inzwischen unter dem Verdacht, dass für die Fassade des Hochhauses auch Material benutzt worden sein könnte, das gar nicht für so etwas zugelassen ist, weil es schnell brennt.
Wir haben solide gerechnet und versprechen nichts, was wir nicht halten können.
SPD-Chef Martin Schulz hat erklärt, was seine Partei bei den Finanzen ändern würde, wenn sie nach der Wahl die Bundesregierung stellt. Wer weniger verdient, soll weniger Steuern zahlen als jetzt. Wer mehr verdient, mehr. Der Spitzensteuersatz soll steigen und ab einem Einkommen von 250.000 Euro im Jahr soll nochmal ein Reichenaufschlag dazukommen, sagt Schulz.
Wer besonders reich ist, kann einen größeren Beitrag zur Finanzierung öffentlicher Investitionen und zur Entlastung der unteren und mittleren Einkommen leisten.
Mit dem zusätzlichen Geld will die SPD in Straßen, Schienen und Bildung investieren.
Was noch wichtig wird.
Mehr als 65 Millionen Menschen auf der Welt sind inzwischen zu Flüchtlingen geworden, so viele wie noch nie registriert wurden. Das sind Zahlen, die die UNO heute vorgelegt hat. Morgen soll an die Schicksale dieser Menschen erinnert werden, zum Internationalen Flüchtlingstag. Hilfsorganisationen haben die europäischen Länder aufgerufen, auch weiter Asylsuchende aufzunehmen und die Versorgung dieser Menschen nicht nur anderen Kontinenten zu überlassen.
Und sonst in der Welt?
In Portugal breiten sich die Waldbrände weiter aus. Die Feuerwehr war heute mit rund 2000 Einsatzkräften vor Ort und mit Löschflugzeugen. Durch die Brände sind bisher mindestens 62 Menschen ums Leben gekommen. Viele sind auf der Flucht vor dem Feuer in ihren Autos verbrannt. In Portugal gilt seit heute eine 3-tägige Staatstrauer. Ausgelöst wurden die Brände wohl durch einen Blitzeinschlag in einen Baum. Weil es monatelang trocken war und es im Moment Temperaturen von bis zu 40 Grad gibt, konnten sich die Flammen schnell ausbreiten. Wässriger Reisbrei, das klingt nicht gerade nach leckerem Essen. Genau das serviert aber seit heute ein Restaurantbesitzer in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh seinen Gästen. Und zwar mit Absicht. Er will sie damit an die dunklen Zeiten der Roten Khmer erinnern. Damals gab es fast nichts anderes als dünnen Reisbrei. Unter der Schreckensherrschaft der Roten Khmer kamen in Kambodscha in den 70er Jahren bis zu 2 Millionen Menschen ums Leben, fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Die Menschen starben an den Folgen von Zwangsarbeit und Hunger. Viele wurden gefoltert oder hingerichtet. Benannt ist das Restaurant, das den Reisbrei anbietet, nach dem damaligen Machthaber Pol Pot, was für viel Kritik sorgt. Die Polizei sagt, es sei unangemessen, ein Restaurant nach einem brutalen Mörder zu benennen. Polizisten auf Mallorca haben keine Lust mehr, sich mit betrunkenen Touristen auseinandersetzen zu müssen. Sie wollen ein Alkoholverkaufsverbot am Flughafen von Palma und in Flugzeugen, die die spanische Urlaubsinsel ansteuern. Das deutschsprachige Mallorca-Magazin berichtet, dass vor allem betrunkene britische Touristen handgreiflich würden. Dabei seien gerade erst zwei Beamte verletzt worden. Der Vorsitzende einer spanischen Polizeigewerkschaft sagte, es könne nicht angehen, dass es im Terminal Braustuben so groß wie Biergärten gebe. Außerdem schenken die Airlines auch dann noch Alkohol aus, wenn Reisende schon deutlich betrunken seien. Wirtschaftliche Interessen seien da offenbar wichtiger. Dass der Flughafen auf Mallorca der Forderung nach einem Alkoholverbot nachkommt, gilt als unwahrscheinlich.
Wissensnachrichten.
Wie unterscheidbar sind unsere Stimmen? Das beschäftigt die Wissenschaft schon viele Jahre. Und wenn ich jetzt mal so an Telefongespräche denke, dann werde ich eher selten verwechselt mit Familienangehörigen oder sowas. Aber Britta Wagner aus den Wissensnachrichten, dir passiert das öfter, ne?
Ja, wenn ich bei meiner Mutter zu Besuch bin und da ans Telefon gehe, dann werde ich oft verwechselt und für meine Mutter gehalten. Dabei finde ich gar nicht, dass wir so ähnlich klingen.
Vielleicht erwarten die Anrufer ja auch einfach deine Mutter, ne? Und nicht dich an der Strippe und verwechseln euch dann.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich der Hauptgrund ist. Aber es ist gleichzeitig auch wieder ein Beleg für das, was Londoner Forscher im Debattenportal The Conversation schreiben. Wir Menschen können Stimmen gar nicht so gut unterscheiden, obwohl jede Stimme einzigartig ist.
Da ist ja die Frage, wirklich genau einzigartig, also so wie ein Fingerabdruck?
Ganz genau so ist es, ja. Einerseits durch die anatomischen Unterschiede, also unser Kehlkopf und so weiter. Mhm. Andererseits aber auch die Sprechweise. Da ist insgesamt jeder anders, sagen die Forscher, auch wenn keiner weiß warum, genauso wie bei den Fingerabdrücken übrigens.
Und können wir Stimmen wirklich so schlecht unterscheiden, auch wenn es die von Familie oder Freunden sind?
Da sieht es dann schon ein bisschen besser aus, sagen die Forscher und verweisen auf ältere Studien. Aber sie haben eine eigene, neuere Studie gemacht und da kam raus, dass es für uns irgendwann tatsächlich schwierig wird, Sprache und Mensch einander zuzuordnen. Es hat nämlich nicht mehr so gut geklappt, wenn die Probanden Gelächter und gesprochene Vokale von mehreren Personen hörten und dann entscheiden sollten, was kam von wem. Wenn sie Gelächter und Gelächter verglichen haben, ging es noch. Aber als sie Gelächter und Vokale vergleichen sollten, wurde es schwierig, auch bei bekannten Personen. Insgesamt ist es mal wieder so, dass Menschen einfach nicht so zuverlässig sind, weder als Augenzeuge noch als Ohrenzeuge.
Dann frage ich mich, wie zuverlässig sind denn Maschinen? Also wenn der Mensch das nicht hinbekommt, wie sieht es dann aus mit der Technik? Kann die Stimmen gut erkennen?
Da arbeiten die Entwickler schon dran. Amazon soll da bei Alexa gerade eifrig dabei sein, sagen Gerüchte. Bei Apple Siri gibt es schon eine Stimmerkennung. Die schaltet dann das iPhone anhand deiner Stimme frei oder soll das machen.
Okay.
Denn ich habe bei Erfahrungsberichten auch von Problemen gelesen, dass Siri auch mal eine andere Stimme akzeptiert oder die eigene nicht. Das ist also ziemlich tricky. Und das deutlichste Beispiel dafür, dass auch Computerstimmen noch nicht so gut erkennen können, ist ein Test von einem BBC-Reporter letztes Jahr. Der hat es geschafft, ein Sicherheitssystem einer britischen Bank auszutricksen, als er die Stimme seines Bruders nachgeahmt hat. Er ist da so gut gewesen, dass er beim 8. Versuch wirklich reingekommen ist ins System, obwohl die Bank behauptet hatte, ihre Anlage würde 100 Merkmale in der Stimme überprüfen und seitdem deswegen völlig sicher.
Von der Stimme zum Rücken. Ein besonders häufiges körperliches Problem heißt einfach landläufig nämlich Rücken.
Rücken, ja.
Und einer Studie zufolge gehen damit Menschen jetzt auch immer häufiger ins Krankenhaus.
Mhm. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat ergeben, dass es 2015 über 600.000 Patienten waren. Das sind rund 70% mehr als noch im Jahr 2007. Mhm. Allerdings haben viele Patienten im Krankenhaus nicht mehr als eine Diagnose bekommen oder vielleicht noch ein MRT. Das hätte man also eigentlich auch ambulant beim Arzt erledigen können.
Jetzt nochmal zum Verständnis. Also Rückenpatienten gibt es mehr. Gibt es denn auch mehr OPs?
Ja, auch die Zahl der Rücken-OPs ist gestiegen, auch um so rund 70%. Aber da ist das Spannendste an der Studie eigentlich, dass es vor allem große regionale Unterschiede gibt, ob man wegen Rücken operiert wird oder nicht. In manchen Regionen wird bis zu 13 Mal häufiger operiert als anderswo.
13 Mal? Ja. Woran liegt das?
Ja, das können die Studienautoren nicht so genau sagen, weil es einfach sehr viele Faktoren gibt. Aber diese regionalen Unterschiede gibt es schon länger. Und da vermuten die Forscher, dass die Ärzte da regional unterschiedliche Gewohnheiten entwickelt haben über die Jahre. Und deswegen fordern sie da auch, dass es einheitliche medizinische Leitlinien gibt, damit dann die Entscheidung nicht davon abhängt, ob dein Arzt jetzt dann lokal die Vorliebe für die OP einfach hat.
Von den Rückenschmerzen geht es noch zum Herzschmerz. Der ist zwar meistens eher sprichwörtlich, aber nicht immer.
Nein, man kann tatsächlich durch emotional schlimme Erfahrungen wirklich körperliche Schäden bekommen. Das Ganze heißt Broken Heart Disease. Schöner Name, trauriger Name. Mhm. Und es betrifft dann tatsächlich auch das Herz. Da verformt sich die linke Herzkammer und das Herz pumpt schlechter.
Aber man weiß ja, dass Liebeskummer eigentlich auch irgendwann wieder vergeht. Also auch wenn man es vielleicht erstmal nicht glaubt, mhm, ne? Aber irgendwann ist es wieder besser. Wie sieht das mit diesen Herzproblemen aus?
Also meistens verschwinden die Symptome nach kurzer Zeit wieder. Aber schottische Forscher haben in einer Studie an rund 50 Betroffenen über 4 Monate beobachtet. Bei manchen Menschen bleiben Narben im Herz und vielleicht verschwinden die auch nicht mehr. Man muss dazu aber sagen, dass es bei diesen schlimmen emotionalen Erfahrungen jetzt nicht nur um den klassischen Teenie-Liebeskummer geht, der nach 2 Wochen vorbei ist, sondern auch darum, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Das ist ja schon ein härterer Einschlag dann.
Wetter.
Nur über den Norden Deutschlands ziehen einzelne Wolkenfelder. Sonst ist es überall sonnig und trocken und warm. Das bleibt auch am Abend und in der Nacht so. Morgen ist es dann im Norden wieder bewölkt. Es kann auch regnen. Der Süden kriegt wieder viel Sonne ab. Im Schwarzwald und südlich der Donau kann es nachmittags dann aber etwas gewittern. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 28 Grad im Norden. Im Süden gibt es bis 35 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.